Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Plattform. Als Gäste haben wir heute zwei Personen, die bei Radio 4FM wahrlich nicht ganz unbekannt sind. Sabine Fratzke, ein im guten Sinne des Wortes Urgestein dieses Senders, und Rainer Markus Walter, der einige Jahre Geschäftsführer hier bei Radio 4FM gewesen ist. Mit Sabine und Rainer wollen wir besprechen, was sich hinter dem Begriff oder hinter der Idee der New Stream Waves verbirgt, beziehungsweise welches Projekt uns da in Ulm zukünftig erwartet. Am Mikrofon ist Lothar Häuser und an der Technik unterstützt uns Nanette. Ja, Sabine und Rainer, ganz herzlich willkommen auch an euch in der heute etwas ungewohnten Rolle auf der anderen Seite, zumindest auch für mich ungewohnten Rolle auf der anderen Seite des Mischpults hier der Aufbauten als Gäste unserer Plattformsendung. Rainer, der Titel The Nube Stream Waves deutet ja irgendwie schon auf The Nube, das heißt auf die Donau hin. Was steckt denn hinter diesem The Nube Stream Waves Projekt?
Also das jetzt mit ein paar Sätzen abzuhandeln, das wäre ein bisschen knapp gegriffen. The Nube Stream Waves war die Idee, Community-Radios und Leute, die an Community-Radios Interesse haben, man muss das auch, denke ich, auch so differenzieren, zusammenzuführen, und zwar aus Ländern entlang der Donau im Rahmen der sogenannten Donauraumstrategie, die von der Landesstiftung Baden-Württemberg, von der BW-Stiftung, so ist es, glaube ich, korrekt, ne, stark gefördert wird. Und die Sabine ist im Laufe des vergangenen Jahres irgendwann auf mich zugekommen und hatte so eine vage Idee, oder ich meine, vielleicht hat sie auch gar nicht so vage die Idee gehabt, aber hatte die Vorstellung, wir könnten doch in diese Richtung mal was machen, oder Sabine?
Ja, so war das. Entstanden ist es, willst du da...
Also mir geht es jetzt im Prinzip dann nochmal darum, also Donauraumstrategie, was Rainer gerade ins Spiel gebracht hat, wissen wir ja in Ulm rauf und runter, aber Donauraumstrategie heißt ja auch mehr als nur Wirtschaftskontakte, heißt mehr als nur Austausch von Funktionsträgern, von Amtsträgern. Also welche Ideen haben euch da diesbezüglich eigentlich geleitet oder welche Ideen sind euch gekommen? Wie kann man das, wie nennt man das, auf so einer bürgerschaftlichen, zivilgesellschaftlichen Ebene denn auch aufziehen?
Ja, wobei ich gleich mal vorweg schicken möchte. Also im Rahmen von solchen Förderprogrammen wie der Donauraumstrategie wird die Zivilgesellschaft ja immer als der ehrenamtliche Haufen verstanden. Aber ich würde da die Zivilgesellschaft ein bisschen weiter fassen, nämlich als die zu gesellschaftlichen Prozessen beitragen. Und so würde ich das Projekt eben auch sehen. Also entstanden ist das ein bisschen darüber, dass ich immer so ein bisschen mitgelesen habe bei anderen freien Radios, also bei Korax zum Beispiel im Osten, die hatten früher mal ein ganz spannendes Ostprojekt. Dann gibt es gerade auch viel, was im Osten an Journalismusbewegungen entsteht. Da gibt es so ein Magazin, das heißt N-Ost, wo ich regelmäßig ein Newsletter bekomme. Und man hat so den Eindruck, im Osten passiert ziemlich viel und bei uns ist doch ziemlich viel gesettelt. Das war so ein Ding, wo ich immer so ganz spannend fand und das eigentlich auch schon fast neidisch war, dass die Ostradios da ein bisschen was machen. Und gleichzeitig haben wir ja hier aber die Donau, und mit dieser Donauraumstrategie wird ja auch immer in der Stadt dieses Thema kommuniziert, egal auf welchen Ebenen, dass es da eben entlang der Donau was zu tun gibt. Und da habe ich mich dann auch mal hingesetzt und habe mir angeschaut, was die Donauraumstrategie genau ist, und habe gesehen, das ist so ein, also es ist eigentlich, man hört immer, das ist ein Förderprogramm, aber es ist eigentlich ein Querförderprogramm, wo quer zu allen oder zu vielen EU-Töpfen geht. Und es ist eigentlich eine Strategie, die aus ganz vielen EU-Töpfen dann das aktiviert, dass man quasi das benutzt, um diesen Lebensraum an der Donau zu aktivieren. Also das heißt, wie du schon angesprochen hast, es gibt wirtschaftliche Kooperationen, aber es soll eben auch die Kooperationen außerhalb, also dass Menschen sich begegnen, gefördert werden. Und da gibt es eben explizit einen Bereich Entwicklung der Kulturgesellschaften und politischen Gesellschaften entlang der Donau. Und dann habe ich gedacht, hey, das ist doch genau das, was wir machen. Und so ist das Projekt dann entstanden. Wir hatten auch noch eine Praktikantin, die kam zwar noch weiter, nicht bloß Donau, die kam meiner Ansicht nach aus, weißt du das noch? Auf der anderen Seite vom Schwarzen Meer, meine ich sogar.
Auf der anderen Seite
oder kam vom sie Schwarzen aus, Meer, ist gut. Doch, ich glaube, die kam... Also ich war mir nicht mehr ganz sicher, muss nachher nachgucken. Auf jeden Fall haben wir gedacht, die kann Russisch und wir dachten, wir könnten sie in die Richtung einsetzen. Wir konnten sie dann aber nicht halten. Die Idee für das Projekt ist aber geblieben und so haben wir uns dann...
Also ich bin ja auch weit entfernt, so wie du es gerade gesagt hast, Zivilgesellschaft zu reduzieren auf Ehrenamtlichkeit. Also das sind deutlich unterschiedliche Geschichten. Oder natürlich können auch Leute der Zivilgesellschaft ehrenamtlich unterwegs sein, keine Frage. Aber das ist natürlich überhaupt nicht identisch. Genauso ist bürgerschaftliches Engagement nicht zu reduzieren auf Ehrenamt. Aber es geht, Sabine, darum, und auch wie ich dich verstanden habe, Rainer, es geht darum, tatsächlich Menschen, weil Zivilgesellschaft ist ja auch wiederum so ein Begriff, also konkret Menschen in Verbindung zu setzen, einerseits hier zwischen Ulm in einem konkreten Tun und auf der anderen Seite in den ganz unterschiedlichen Ländern, die einem so entlang der Donau dann auch begegnen können, also einen konkreten Austausch, konkrete Kooperation dann in Gang zu setzen.
Also wir haben uns überlegt, was kann das für einen konkreten Austausch sein? Ich habe recherchiert, was es überhaupt für freie Radios entlang im Donauraum gibt. Und über unseren Bundesverband Freie Radios gibt es da auch ein paar Leute, die da sehr aktiv sind. Und sagen wir mal, bis Ungarn ist das okay. Also wer ein bisschen die Presse verfolgt, also in Österreich gibt es einen genauso gut organisierten Verband wie in Deutschland. Mit denen haben wir auch Kontakte, teilweise indirekte über unseren Bundesverband, teilweise inzwischen auch direkte. Und in Ungarn hat man dann ja schon letztes Jahr ein bisschen gehört, durch die Orbán-Regierung wurde viel beschnitten. Da hat es dann ein ungarisches, nicht kommerzielles Radio geschafft, auf sämtliche Webseiten hier im deutsch-österreichischen Raum zu kommen mit so einer Kampagne Civil Radio SOS, also weil sie da eben sehr stark politisch und finanziell dann eben auch eingeschnitten wurden, wollten sie das mal sie da unterstützt in Form von Protesten. Das heißt, also da hatte ich dann schon gewusst, dass es Aktivitäten gibt und weiter runter hat man mir dann gesagt, dass es sehr schwierig ist. Und weil eben der Rainer mit dem Donaufest da auch so Kontakte hat in den Donauraum, dann habe ich ihn gefragt, ob er dann mal das nächste Mal, wenn er mal da unten ist, mal ein bisschen die Fühler ausstrecken kann und mal gucken, wie es dann noch weiter unten mit freien Radios aussieht.
Das ist schon interessant, wie die Begrifflichkeiten hier sind, da weiter unten. Und wenn er sowieso schon da unten ist, dann kann er auch doch mal gleich mitschauen.
Das Interessante ist, dass es ja eigentlich gar nicht unten ist, sondern eigentlich auf einer ziemlich geraden Linie von uns gesehen. Also das mal ganz genau.
Wir waren vor einer Woche in Belgrad, also ich bin mir fast mit dem Nord-Süd-Gefälle so vorgekommen. Also ich war überrascht, wie wenig Europa das denn noch ist.
Dann reden wir gleich nach einer Musik. Mhm. Rainer, du hast Musik mitgebracht, die auch thematisch natürlich nicht zufällig ausgewählt
ist. Nee, ich habe Musik eingepackt heute, ganz klar, aus dem Umfeld der Menschen, mit denen wir da zusammengekommen sind. Und als erstes habe ich jetzt ein Pseudonym, das sich Sana nennt. Das sind eigentlich zwei tatsächlich Radiomacher auch von Radio Civil in Budapest. Und die haben einen sehr schönen Titel aufgenommen, der da Sana Keaton featuring Boga Sanan heißt.
Mit Sabine Fratzke und Rainer Markus Walter sprechen wir in der heutigen Plattformsendung von Radio Free FM über ein Projekt, das die Landesstiftung Baden-Württemberg genehmigt hat. Dazu kommen wir gleich noch, Sabine. Und das hier bei Radio Free FM koordiniert und auch vorangetrieben wird. Es geht um Kontakte, mehr noch, es geht um Zusammenarbeit, Kooperation von unabhängigen freien Medien entlang der Donau in den Donauländern. Stichwort, Sabine, war auch nochmal Landesstiftung Baden-Württemberg. Es gab einen Antrag hier von Radio Free FM und er ist genehmigt worden.
Ja. Aber ich muss euch beide echt mal korrigieren, das heißt inzwischen Baden-Württemberg-Stiftung. Aber es ist echt verzeihbar, finde ich.
Weiß ich, was lebenslanges Lernen bedeutet.
Genau, ich wollte gerade sagen, weil die hießen jahrelang so. Also die hießen jahrelang Landesstiftung Baden-Württemberg und ich glaube, da gab es eine ziemliche Umstrukturierung, auch so thematische Ausrichtung mit, jetzt muss ich aufpassen, Grün-Rot, nicht Rot-Grün. Und mir ist das, weil ich bin hier im Radio Projektbeauftragte und ich predige in diesem Zusammenhang immer, dass der Förderer ein Partner von uns ist. Und deswegen muss ich eigentlich auch kennen, was bei dem Förderer so abgeht. Und deswegen weiß ich das eben auch, dass sie sich ein bisschen umformiert haben und dass es jetzt wirklich Baden-Württemberg-Stiftung heißt.
Ja, also bitte nochmal, die Baden-Württemberg-Stiftung ist der Geldgeber und der Partner dieses Projektes.
Genau. Also der Baden-Württemberg-Stiftung haben wir das beantragt. Die Baden-Württemberg-Stiftung trägt diese Donauraumstrategie hier in Baden-Württemberg. Und wenn man sich anguckt, was Projektantragstellung bei der EU heißt, dann ist das immer mit sehr viel Papierkrieg und Bürokratie verbunden. Für uns sehr schwierig zu handhaben. Es gibt Töpfe, wo es weniger ist, wie zum Beispiel bei Jugend für Europa. Aber so wie ich das verstanden habe, das kriegt man gar nicht mit als Antragsteller, machen die das im Hintergrund, dass sie dann diese Gelder, also quasi das Land Baden-Württemberg mit der Baden-Württemberg-Stiftung die Gelder aus diesen Töpfen dann akquiriert und dann hier zur Verfügung stellt für diese Aufgaben der Donauraumstrategie. Also wenn ich das richtig verstanden habe. Das kann man aber gar nirgendwo so richtig nachlesen. Es ist einfach so, dass die Landesstiftung eben da, jetzt sage ich auch schon Landesstiftung, dass die Baden-Württemberg-Stiftung da eben diese Donauraumstrategie umsetzt. Okay. Also, und da wurden, wenn ich das auch richtig sehe, verschiedene Standorte eingerichtet. Eben Ulm ist einer davon, mit diesem Donaubüro, das sind quasi die Berater, die hier vor Ort beraten, was man da machen kann. Und wir haben uns auch einmal mit Sabine Maigl getroffen, aber ich glaube, sie musste uns gar nicht sagen, weil ich habe mich ziemlich gut eingelesen und wir haben das Projekt konzipiert und da hat sie noch ein paar Anstöße gegeben, was wir da noch vielleicht mit reinpacken können.
Sabine Maigl muss man vielleicht an dieser Stelle
Sabine Maigl ist die Leiterin vom Donaubüro.
Noch Leiterin des Donaubüros, die jetzt ja nach Brüssel bzw. nach Stuttgart geht.
Genau. Und von daher ist es von uns hier räumlich sehr einfach gewesen, auch daran zu kommen. Und ich glaube, deswegen war das auch ein Punkt, warum wir das gekriegt haben, weil wir eben da räumlich nah dran sind. Und das Zweite ist, glaube ich, dass in diesem Zivilgesellschaftsbereich eben wirklicher Austausch noch nicht so viel stattfindet. Also dass es dann noch nicht so viele Projekte gibt und dass wir eben dann, oder in der letzten Zeit nicht so viel. Und deswegen war das, glaube ich, auch so ein willkommener Anlass von der Baden-Württemberg-Stiftung, uns dann auch zu nehmen. Da gibt es natürlich auch viele Antragsteller und wir sind eben ausgewählt worden.
Also ich denke, viele der Projekte, die bisher angestoßen wurden, waren eben teilweise wirtschaftlicher Natur, teilweise der schon auch ins Politische mit reingehen, also wirtschaftspolitischen Sachen, dann dieses sogenannte zivilgesellschaftliche Zusammenkommen. Also das sind die Projekte, die bisher jetzt augenscheinlich bei mir aufgetaucht sein. Ich habe natürlich bei weitem nicht den Überblick, was alles angestoßen wurde, aber doch durch jetzt nicht Projekte, die auch so, sage ich mal, eher einen modernen, einen jüngeren, eine moderne Sichtweise mit sich bringen, sondern eher im konservativen Denken verhaftet sind, was absolut nicht schlecht ist, aber was natürlich auch eine völlig andere Gesellschaftsschicht anspricht und auch eine Altersschicht. Und deswegen denke ich, kommen wir jetzt mit diesem Anspruch ran, hier nicht jetzt unbedingt immer jünger im Sinne von Alter, sondern jünger im Sinne von Denken und natürlich auch in diesem Kontext der Medien und eben auch dem Kontext, und da muss ich sagen, deswegen finde ich die, sagt Sabine immer ein bisschen niederschwellige Geschichte, der Musik, die uns da zusammenbringen. Und das ist einfach, das ist mein Thema, da bin ich voll mit drin und deswegen ist das natürlich auch etwas, wo ich schön anknüpfen könnte, wo auch Kontakte schon da sind und wo man jetzt diese Kontakte noch stärker einbringen könnte. Also ich glaube, das ist ein großer Unterschied zu den Projekten, die ansonsten bisher gefördert wurden. Und ich glaube, so hat man uns das auch ein Stück weit signalisiert, dass gerade diese Idee, die dahinter steckt, auch den Anstoß gegeben hat, uns dieses Projekt zuzusprechen, zu sagen, jetzt probieren wir das, jetzt geben wir es mal jemand anders in die Hand und probieren mal was ganz Neues.
Das Problem bei Projekten ist ja üblicherweise, dass sie irgendwie zeitlich befristet sind.
Ja,
das
natürlich
definiert schon Projekte. Wie lang ist da die Laufzeit jetzt zur Initialzündung und auch dann, um das Ganze einigermaßen auf Schiene zu setzen?
Also wir haben uns jetzt, Sabine hatte ursprünglich 2 Jahre vorgeschlagen und das dann auf verschiedene Schritte getaktet gehabt, die auch in die Jugendarbeit mit reinging. Ich habe dann da ein bisschen gebremst, zugegebenermaßen, weil mir das dann doch ein bisschen sehr viel vorkam, was wir da alles mit reinpacken konnten und wo ich gedacht habe, was ich vielleicht als Projektleiter überhaupt zu bewältigen kann. Und es hat dann auch nochmal eine andere Form angenommen, nachdem wir uns auf ein Jahr reduziert haben, neue Punkte gesteckt haben. Und leider Gottes, wir sind nicht in der Finanzierung ganz so hoch reingekommen, wie wir das hätten wollen. Also das, um Gottes Willen, jetzt nie negativ gemeint, das ist jetzt so. Und deswegen mussten wir auch ein paar der Ziele dann abspecken und haben uns jetzt sehr stark eben auf den Kongress im November fokussiert, über den wir ja jetzt nachher noch reden. Und ganz stark über den Austausch, der diesem Kongress vorausgeht, der quasi Wege ebnet für einen Sendungsaustausch, um da jetzt schon mal vorsichtig ranzutasten.
Ein sehr enges zeitliches Korsett ist. Nochmal die Frage, habt ihr denn irgendwie schon, ich will jetzt nicht sagen Ideengeber, die seid ihr ja selbst, aber so, gibt es denn irgendwelche vergleichbare Projekte in anderen Teilen Europas oder, also in Anführungsstrichlein, gibt es denn sowas wie Vorbilder?
Also ich glaube, da ist die Sabine eher diejenige, die eine Antwort drauf geben kann.
Also Vorbilder gibt's jetzt nicht so in dem Sinne, dass ich mir jetzt eins genommen habe und das nachgemacht habe, sondern es gibt ähnliche Sachen, die stattfinden. Also es gibt Kongresse zwischen verschiedenen Freien Radios in Österreich, wo dann auch immer manchmal, also das, da war auch ein bisschen Wissen herbezogen, wie es weiter im Osten aussieht. Und das, was Rainer jetzt anstrebt, also was so ein bisschen daraus entsteht, ist mit Sendungsaustausch, gibt es verschiedene Europa-Projekte und auch mit weiter runter. Es gibt eine Austauschplattform mit der Lateinamerika, das weißt du ja auch. Ja. Also es gibt so Sendungsaustausch zwischen nicht kommerziellen Medien eigentlich weltweit. Und ganz am Anfang von Free FM hatten wir sogar mal ein Austauschprojekt über Jugend für Europa mit Spanien. Das hat da der Bernd Leitner damals noch organisiert. Richtig. Wo wir wieder ans Donaufest.
Man müsste lang genug dabei sein, genau. Dann erinnert man sich noch an gewisse Dinge.
Ja, also so ein Sendungsaustausch, das ist schon eine Sache, da gibt es auch Erfahrungen drüber, wie man das anstößt und wie man das angeht.
Okay. Rainer, die Musik, dafür bist du zuständig.
Ja, ich habe jetzt als nächstes was aufliegen, ein Band aus Serbien und zwar aus Belgrad und unter anderem ein Projektpartner von uns. Die haben wir wie lange ist jetzt her? 14 Tagen, dass wir in Belgrad waren, uns auch mit ihnen getroffen. Das sind jetzt keine Radiomacher im klassischen Sinn, aber sie verfügen über ein Studio und über die Technik und deswegen sind wir ganz froh, dass wir sie mit im Boot haben, weil dann haben wir zumindest schon mal die technische Seite für die Vorproduktionen abgedeckt, dass sie auch coole Musik machen können. Das steht noch auf dem anderen Blatt.
Wunderbar. Den Nube Stream Waves und das Projekt, das damit verbunden ist, also der Austausch, die Kooperation mit freien Radios hier aus Ulm, mit, wie Sabine Fratzke immer so nett sagt, denen da unten, also entlang der Donau, also freien Radios, die es auch in den unterschiedlichen Donauländern gibt, reden wir heute in der Plattformsendung bei Radio Free FM. Wie ist denn, kann man das sagen, die Lage von freien Medien in den Ländern da unten, also entlang der Donau, falls man überhaupt so allgemein von, nicht etwa denen da unten, sondern dafür angesichts der Unterschiedlichkeit, die natürlich auch die Gesellschaften dieser Länder haben, gibt es sicher keine völlig identischen Geschichten. Aber kann man etwas zu den Bedingungen von freien Radios in den Ländern entlang der Donau sagen, Rainer?
Ich glaube, zu den Bedingungen der freien Radios, das ist schon mal ziemlich schwer, schon alleine die Begrifflichkeit, denn freie Radios, wie Sabine vorher schon gesagt hat, gibt es eigentlich jetzt konkret gerade mal in Budapest. Und dann hat sich es aber auch schon ganz gewaltig, wenn wir dann entlang der Donau weitergehen, Richtung Serbien, Richtung Richtung also unten auch Kroatien ist auch jetzt nicht gerade überschwänglich bedient. Wir haben in Bulgarien, haben wir zwar Radios, aber auch keine freien. In der Ukraine, da haben sie momentan sowieso ganz andere Probleme als Radio machen und ich meines Wissens auch dort sind keine freien Radios als solche zu finden und deswegen kann man das, denke ich, so auch schwer sagen. Ich glaube, man muss eher sagen, in dem Fall, weil wir jetzt, wenn wir jetzt mal nach Serbien schauen, nach Belgrad, wo wir jetzt zuletzt waren, dort gibt es Radio, ja, es gibt die Reste von B92, dem Sender, der eigentlich für das Begleiten einer friedlichen Revolution steht, für eine Medienrevolution steht, den gibt es als solches, der ist gerade im Sterben begriffen, der wurde von einem Konsortium gekauft, vorrangig von den Griechen. Das ist jetzt deswegen auch passiert, weil B92 eine Fernsehlizenz hatte, die sie nie benutzt haben. Und jetzt das griechische Konsortium diese Fernsehlizenz unbedingt wollte. Und das Radio ist denen eigentlich völlig egal.
Wo lag denn da so das Profil von B92?
Das B92-Profil war extrem politisch, vor allem im Tagesprogramm extrem politisch, extrem kritisch, systemkritisch auch. Und im Nachtprogramm war es ein ganz stark musikalisches Abbild. Wobei das musikalisch gerade in Serbien immer ein Stück weit auch für Politik steht. Also das lässt sich selbst in der Popmusik nicht wirklich trennen. Ich sage mal, in der extremen Populärmusik, da taucht die Politik nicht auf. Da darf die nicht auftauchen. Weil das ist die Wohlfühlmusik, die auch dort in den kommerziellen Radios rauf und runter gespielt wird. Da taucht Politik nicht auf.
B92 hat auch eine große Rolle gespielt damals in der Auseinandersetzung mit Milosevic, dem damaligen Präsidenten.
Absolut. Und das ging ja dann so weit, dass sogar, als sie dann abgestellt wurden, dass ihnen die BBC damals eine Frequenz zur Verfügung gestellt hat auf der Langwelle dann, die wiederum im Land empfangen werden konnte und die dann auch teilweise über Fernsehfrequenzen das Radio dann ausgestrahlt haben. Also das war schon eine extrem tolle Zeit, die da erlebt haben und eine Zeit, die dieses Radio auch sehr stark zusammengeschweißt hat. Heute ist davon leider Gottes nicht mehr viel übrig und wir haben jetzt auch gerade, wie wir in Belgrad waren, mit einem Redakteur uns lange unterhalten, der uns auch mit einem langen Spaziergang mit uns durch die Stadt gemacht hat und dabei erzählt hat, wie die Lage jetzt gerade ist. Und er hat sich zum Beispiel jetzt selbst auch nach fast 20 Jahren jetzt verabschiedet und kann das eigentlich so oder kann und will das so nicht mehr tragen. Und den werden wir auf jeden Fall auch hier bei uns im November auf dem Kongress als Gast haben. Genau, der wird uns mit Sicherheit in einem Panel beim Daniel Streamwave sicher auch gerade über diese Zeit einiges zu erzählen haben. Da bin ich sehr gespannt drauf. Und ansonsten, um das wieder zum Thema zurückzukommen, die andere Radio-Ebene, die es gibt, ist, das hat man uns eigentlich so zugesichert, die ist höchst kommerziell. Die ist also das, was man bei uns mit den Privaten kennt. Und da passiert eigentlich gar nichts. Ja, also da findet keine moderne Musik statt. Und deswegen ist eigentlich schon ein Bedürfnis da, irgendwo in den Menschen, in der Szene, sicherlich auch in der politisch angehauchten Szene. Aber momentan gibt es keine Plattform dafür. Mhm. Und das ist jetzt zum Beispiel ein Punkt, an dem wir jetzt angekommen sind. Mit dem gehen wir jetzt, mit diesem Wissen sind wir auch nach Hause gegangen. Und da gilt es jetzt, bis November drüber nachzudenken, können wir da vielleicht noch was anschubsen oder irgendwas zusammenkriegen, was vielleicht zumindest ein kleines Türchen mal öffnet. Mhm.
Ja, ich glaube, gerade am Beispiel von B92, weil du das gerade erwähnt hattest, kann man sehen, welche Bedeutung Medien nun auch haben können. Also durchaus auch in Demokratisierungsprozessen. Sabine, du hattest vorhin mal kurz rhetorisch hochgezuckt, Stichwort Orban-Regierung. Also das ist ja Ungarn, um es nochmal zu sagen, der jetzige ungarische Ministerpräsident, der ein ausgesprochenes, bin ich mal eher vorsichtig, restriktives Mediengesetz auch in Ungarn durchgesetzt hat. Also angesichts dessen, um seine eigene Machtbasis auch zu sichern. Kannst du da ein paar Takte dazu sagen, weil du kurz vorhin mal das erwähnt hattest?
Also so richtig recherchiert habe ich nicht, aber eben das, was bei uns in den Medien zu lesen war oder was eben auch über das Freie Radio in Budapest, das unser anderer Partner, eben der Partner in Budapest ist, oder Partner in Ungarn ist, Civil Radio, die kommen in 10 Tagen hierher und da werden wir, denke ich, auch noch mehr darüber erfahren, da werde ich sie auch ein bisschen über die Hintergründe ausquetschen, was eben ist durch diese Mediengesetzgebung, die Orban da forciert hat, gibt es eben kein Geld mehr für freies Radio und damit wurde denen die Existenzgrundlage ziemlich entzogen. Aber es ist noch so, dass die noch senden und dass es das Radio noch gibt. Wie genau die Situation aussieht, das werden wir dann erfahren, wenn wir uns mit Ihnen zusammensetzen.
Ja, wir werden Sie auch nächsten Donnerstag, in dem Fall Donnerstag auch hier eine Plattform haben. Also da werden wir
Donnerstag in zwei Wochen.
In zwei Wochen. Also
ich weiß nicht, 15. Zwei Wochen, ja.
Zwei Wochen, okay. Ich lebe schon ganz furchtbar großen Schritten innerhalb des Projekts. Und,
aber was ich noch zu Rainer ergänzend sagen wollte, was nicht so ganz rausgekommen ist, was uns dort in Belgrad auch gesagt worden ist, auch wenn Musik von uns aus betrachtet niederschwellig ist, es ist wohl wirklich so, dass damals bei B92 Musik die Rolle gespielt hat, weil sie konnten ja nachrichtenmäßig jetzt nichts anderes sagen, weil sonst hätten wir sie ja abgeschalten. Und das heißt, die Wortbeiträge waren die gleichen wie im Staatsfunk, aber die Unterscheidung, wie man einen Wortbeitrag bewertet hat, lag darin, was man von Musiktitel danach gespielt hat. Und insofern ist eben auch Musik in Belgrad oder auch ja, eben in den Donauländern immer noch weiter unten ist da immer noch so eine, hat einen ganz anderen Stellenwert als bei uns. Also zumindest die Subkulturmusik und die nicht formatierte Musik.
Jetzt ist ja so in unseren Kreisen, wenn ich mir das so formulieren darf, ja schon immer auch ein Augenmerk drauf, dass man nicht diese Oben- und Unten-Verhältnisse auch hat, wie jetzt nicht mal im geografischen Sinne, sondern dass wir so quasi von hier aus dem reicheren Norden, aus dem, die immer glauben, sie wissen, wo es lang geht, wir unterstützen dann die eher armen Vettern oder auch Cousinen oder was auch immer weiter südlich. Würdet ihr denn sagen, es gibt auch umgekehrt Lernprozesse, die wir hier durchaus mitmachen können, also lernen von dem, was dort in den Ländern entlang der Donau weiter südlich, südöstlich funktioniert. Also gibt es auch umgekehrt denn irgendwelche Punkte, wo wir sagen könnten, das ist jetzt auch für uns nochmal ein Aha-Effekt?
Also es war eben, hatte ich vorher auch kurz durchblitzen lassen, Civil Radio hat es geschafft, auf diese ganzen Internetseiten zu kommen, also bei den anderen freien Radios, denke ich, durch das, dass sie eben beschnitten sind, suchen sie sich andere Wege. Das war auch das, was wir uns in diesem Austausch überlegt haben, weil wir müssen uns natürlich auch diese Frage stellen, dass wir uns auf Augenhöhe begegnen. Und ich hatte mir dann auch mit dem Rainer zusammen überlegt, was gibt es denn, was wir von denen lernen können? Und ich denke, das ist genau das. Also bei uns ist es immer wieder, dass dieses Damoklesschwert über uns hängt, dass wir die Frequenz verlieren. Es gibt natürlich auch bei uns Strömungen, die freie Radios nicht unbedingt lustig finden. Ja. Und wir müssen uns auch immer wieder dagegen wehren. Und wenn wir mal nicht aufpassen, kann es durchaus sein, dass da was passiert. Es wird uns immer wieder angedroht, dass wir die Frequenz verlieren. Und das heißt, wir können dann... und die Frequenz bedeutet ein Alleinstellungsmerkmal. Also das heißt, im Moment tun wir uns eigentlich sehr leicht, irgendwie gehört zu werden und gesehen zu werden als Institution hier in der Stadt. Aber wenn wir die Frequenz verlieren würden, dann würden wir eigentlich sofort unsere Wichtigkeit und unsere Verbreitungsfähigkeit verlieren. Und das ist, denke ich, eine Sache, da sind die uns voraus, und weil sie es müssen. Und ich denke, da können wir auch was von denen lernen.
Rainer.
Ja, Musik, ne? Ja, du willst Musik von mir.
Genau das.
Ich habe was jetzt rausgesucht, was hundertprozentig genau zum letzten Gesprächsplus passt. Eine Band, die quasi symbolisch für diese B92-Zeit stand, die da ganz arg aktiv ist. Eine Band, die ganz häufig ohne Texte oder mit nur ganz wenigen aufkommt, aber umso mehr die Musik als Machtinstrument verwendet hat in der Gegenbewegung und die wie keine zweite, wie ich letztes Jahr erfahren habe, ich kannte sie vorher auch nicht, wie keine zweite für diesen Umbruch steht. Und zwar ist das die Gruppe Darkwood Dub. Und die hatte ursprünglich tatsächlich reinen Dub gemacht, schwerwiegend, mit teilweise nur einzelnen Wortfloskeln. Die waren den Machthabern dann aber wahrscheinlich schon zu schlimm. Inzwischen ist die Band nach über 20 Jahren, die es schon gibt, ein bisschen in neuen Bereich gekommen und in sehr, sehr spannenden. Sie machen nämlich eigentlich elektronische Musik, aber mit normalen Instrumenten. Und das klingt ziemlich spannend.
Da wollen wir mal reinhören. Um um das Projekt Danube Stream Waves. Mit diesem Titel ist etwas umschrieben, was den Aufbau eines Netzwerks von Bürgerradios im Donauraum bezeichnet, geht es in der heutigen Plattformsendung bei Radio 4FM. Wir haben gerade von unseren Gesprächspartnerinnen Sabine Fratzke und Markus Rainer Walter gehört, dass im November diesen Jahres ein Kongress in Ulm stattfinden wird, im Einsteinhaus der VH, den Jahreskongress des Bundesverbandes Freier Radios. Ich habe es hoffentlich diesmal korrekt gesagt. Dieser Kongress soll ja auch ein wichtiger Baustein sein, jetzt im Aufbau eben dieses Donau-Netzwerkes. Was heißt denn das, Sabine, genau?
Also das, da muss ich jetzt eigentlich wirklich eine nette Geschichte erzählen. Oh, es gab, sagen wir mal, vor, ich glaube Mitte der 90er Jahre, ich glaube, Ende der 90er Jahre, gab es eine Gruppe von der Landesanstalt Sachsen-Anhalt, hoffentlich sage ich das jetzt richtig, die hierher kam und sich unter dem damaligen Präsidenten Schurig hier angeguckt hat, wie man mit so wenig Geld freies Radio oder überhaupt Radio machen kann. Und dann hat er sich wohl noch angeguckt in Nordrhein-Westfalen einen offenen Kanal. Und bei offenen Kanälen ist ja so, dass die Behörde da die Hand drauf hat. Und dann hat er also die Dame da bei der Behörde gefragt, dass es ein Band eingelegt hat von eben so einer Mediengruppe, die dort produziert hat, werden das jetzt kontrolliert? Und dann hat sie gesagt, ja, niemand. Und dann hat er sich gedacht, ja, dann können sie ja auch gleich freies Radio in Sachsen-Anhalt etablieren, wenn das hier bei FreeFM so toll klappt. Das heißt, wir waren eigentlich als Radio Taufpate für die Gesetzgebung in Sachsen-Anhalt. Und das spielt sich gerade zurück, denn einer von Sachsen-Anhalt hat mich letztes Jahr angerufen und hat mich dazu bewegt, nach 20 Jahren das erste Mal auf dem Kongress, auf dem Bundesverband Freie Radios zu
machen. Das ist ein jährlicher Kongress.
Das ist ein jährlicher Kongress, der ist niederschwellig, würde ich jetzt nicht sagen, aber der wird mit sehr wenig Geld finanziert. Das sind zum großen Teil Ehrenamtliche und die Radios schicken da eben selber hin. Und den meisten Radios im Bundesgebiet geht es eben nicht so gut wie uns in Baden-Württemberg. Die meisten haben viel weniger Geld. Manche auch mehr, aber die meisten wenig. Und auf jeden Fall hat der mich motiviert, dorthin zu kommen. Und ich war total überrascht. Mir hat es super gefallen und ich bin seither auch völlig motiviert, irgendwie in der Richtung was zu machen, weil ich auch gesehen habe, was es für uns bedeuten kann. Uns brechen gerade die Kapazitäten zum Beispiel im Bereich Software immer wieder weg. Wir programmieren immer wieder Sachen neu und so eine Vernetzung kann für uns ganz konkret bedeuten, dass wir quasi, wenn wir da was gemeinsam schaffen, gemeinsam ein, zwei Programmierer im ganzen Bundesgebiet beschäftigen und bei den anderen Radios hat es eben vielleicht dann gerade noch mal welche. Und so können wir dann gegenseitig unsere Ressourcen stützen, weil wir ja eh nicht so viel haben. Also für mich war das eine totale Motivation, auch vor allem mit den ganzen Radiomachern zusammenzukommen. Tolle Gespräche gehabt. Bin jede Nacht irgendwie bis um drei mit irgendjemandem zusammengesessen. Und tagsüber haben wir uns da Workshops angetan. Also das heißt, Workshops sind eigentlich meistens so abgelaufen, dass man eigentlich miteinander, oft zwei miteinander gegenübergestanden sind und gesagt hat, wie macht ihr das und wie machen wir das? Und das hat mich dann angespornt, eben diese Sache in dem Donauraum auch so zu machen. Also, dass man sich da.
Eingeladen sind auch Leute über den Bundeskongress, also über die Bundesrepublik hinaus, auch von den potenziellen oder realen Kooperationspartnern jetzt aus dem Donauraum.
Genau, also es ist eigentlich, wir hatten ursprünglich gedacht, für die Danube Streamwaves einen extra Kongress zu machen und wir haben uns mit dem Vorstand vom Bundesverband Freie Radios zusammengesetzt und überlegt, ob das nicht teilweise die gleichen Leute sind und dass es dann zu viel wird, wenn man zwei oder drei Veranstaltungen im Jahr hat und sind dann darauf gekommen, dass wir ja Vernetzung haben wollen. Und das heißt, wir werden die alle an einen Ort zusammenbringen. Und es war, also das war dann eben auch ganz nett zu sehen. Wir haben letztes Jahr eine Gruppe vom Weltverband AMARC dort gehabt. Und dieses Jahr wird eben dieser internationale Touch dann eben durch ein Panel, also durch quasi einen ganzen Strang von Workshops, die sich eben dann mit dem Donauraum beschäftigen, das dann quasi angedockt wird an den Kongress. Der heißt übrigens Zukunftswerkstatt Community Media, der hat einen eigenen Namen und findet eben jedes Jahr in einem anderen freien Radio statt.
Und hier ist es dann im Einsteinhaus. Über ein paar Tage, glaube ich, ist ein irgendwie Wochenende, verlängertes Wochenende. Anfang November, korrekt?
5. bis 8. November.
5. bis 8. November. Ist es denn öffentlich zugänglich?
Ja, eigentlich ist es eine Fachkonferenz, also quasi alle, die hier im Radio Radio machen können, da hinkommen. Und das sind alleine schon 140, die hier theoretisch kommen könnten. Und natürlich haben nicht alle Interesse. Ich hoffe natürlich, dass viele mal die Gelegenheit nutzen werden, die Radiomacher aus den anderen Radios zu treffen und sich auch mit den Leuten aus dem Donauraum zusammenzusetzen und sich anzuhören, was da so passiert und was man vielleicht auch an Ideen spinnt. Also da entsteht wirklich total viel und wir hoffen auch, dass wir da so einen Wohlfühlort schaffen können, wo es dann so ein Think Tank gibt. Und nochmal zurück zu der Frage, ob das öffentlich ist, das müssen wir, denke ich, mit dem Bundesverband nochmal klären. Ich denke, wenn da jemand dazukommen will, weil er sich dafür interessiert, haben wir überhaupt kein Problem damit.
Wohlfühlraum finde ich jetzt auch nett, weil wir haben ja das Einsteinhaus immer definiert oder die VH als Ermöglichungsort. Also ein zum Wohlfühlen Ermöglichungsort ist auch eine nette Geschichte. Gut, vielen Dank, Sabine. Rainer, jetzt ist ja der Kongress schon im November, also relativ weit draußen, ist noch über ein halbes Jahr Zeit. Ihr habt aber schon angefangen, konkret jetzt auch erste Gespräche. Vorhin habt ihr über einen Belgrad-Besuch gesprochen, der jetzt gerade zu Ende gegangen ist. Ich meine, wir sind demnächst auch wieder in Belgrad, in anderer Konstellation.
Sicher auch, habe ich jetzt schon Termine gemacht. Ja. Also es ist nochmal ein zweites
Nachfassen nötig. Also ihr habt schon angefangen, jetzt auch schon wirklich mehr als nur erste lose Gespräche zu führen. Wo wart ihr denn überall?
Also kennenlernen und reden ist mir jetzt als Projektleiter extrem wichtig, weil das ist einfach was ich gelernt habe durch die Arbeit auch beim Donaufest, durch die Zusammenarbeit mit den Kulturschaffenden. Dieser unterschiedlichen, ich habe jetzt bisher mit 8 Donauländern zu tun gehabt, ich habe noch nicht alle 10 voll, dass es nicht einfach damit getan ist zu sagen, hallo, hier sind wir, wir haben einen Beutel voller Geld dabei und den wollen wir jetzt über euch ausgießen. Ist eine Idee, kann man machen, ist aber sicher ein falscher Ansatz, den wollen wir ganz bestimmt nicht.
Das ist
unsere schon gar nicht. Und deswegen war es jetzt, wir waren auch schon davor in Wien, Sabine hat mich da auch begleitet, worüber ich sehr froh war, weil sie ist immer so diese Fachkompetenz, wenn es um Medienpolitik der freien Radios geht, da ist mein Horizont, hängt da ungefähr 10-12 Jahre hinterher. Und deswegen haben wir das zu zweit gemacht. Und wir haben jetzt getroffen, zum Beispiel in Serbien, eben die Band Semja Gruva, Leute von der Band von Semja Gruva, was auch ein Studio ist, eben Grooveland, die sehr stark die Musikszene dort fördern. Wir haben uns getroffen mit einem ehemaligen Musikredakteur von B92, langjährig bis Januar dieses Jahr, den wir da einfach auch als Impulsgeber mit reinnehmen, der uns jetzt verknüpft hat mit einem Radiomacher, das zwar ein, wir würden in Deutschland wahrscheinlich sagen, öffentlich-rechtlich ist, wie weit öffentlich und wie weit rechtlich in Serbien funktioniert, das steht auf einem anderen Blatt, aber ein öffentlich-rechtliches Schema ist, den möchte ich das nächste Mal treffen, wenn ich in Serbien bin. Bin ich wahnsinnig gespannt drauf. Man sollte sich da auch nicht abgrenzen und nur zumachen, weil das jetzt vielleicht ein Medium ist, mit dem man sich hier klar noch mal ganz gerne hören. Mit dem werden wir uns noch treffen. Wir haben uns auch getroffen mit einem hochkarätigen Journalisten, mit dem André, der für eine Wochenzeitung in Serbien, in Belgrad arbeitet, aber auch für den Wiener Standard und für die Taz, der da also auch so einen gewissen Weitblick auch mitbringt. Er ist jetzt jemand, der eher eine sehr, ich würde sagen, düstere, sehr nüchterne Blick auf die Medienlandschaft hat, aber auch das ist sehr interessant und etwas, was wir gerne mitnehmen aus Gesprächen. Und dann haben wir eigentlich als Partner auch das Supernatural Festival, das jetzt in knapp vier Wochen stattfinden wird. Da werden wir dann, da werden wir uns dann sicher dort treffen. Das waren jetzt die Punkte.
Kontakte gibt es, glaube ich, darüber hinaus. Also es war jetzt Serbien. Ja, darüber hinaus, glaube ich, in Ungarn.
Ja, in Ungarn ist es Radio Civil. Genau, Radio Civil in Ungarn. Die werden uns in 14 Tagen, wie wir es gesagt haben, besuchen hier. Freuen wir uns sehr drauf. Wir möchten Ihnen gerne zeigen, wie wir hier so Radio machen. Wir sind natürlich wahnsinnig gespannt drauf, was Sie an Sorgen, an Freuden mitbringen und wie Sie auch kennenzulernen. Und dann noch die Wiener. In Wien gibt es ja auch ein freies Radio, das Orange heißt, Radio Orange.
Ja, passt doch bestens zum Club Orange.
Ja, passt bestens zum Club Orange.
Haben
grüne Flyer, genau. Mit denen haben wir uns selbstverständlich getroffen, weil das sind ja quasi auch Leute, die auch schon seit Jahr und Tag beim BFA-Kongress immer wieder am Start sind. Wir haben uns aber auch getroffen mit dem freien Fernsehen Okto TV. Wo jetzt genau der Anknüpfungspunkt außer der gedanklichen Welt im Moment ist, wie wir da hinten raus, das ist mir jetzt noch nicht klar, das gebe ich ganz ehrlich zu. Aber
YouTube.
Ja, aber es ist auf jeden Fall, es war wahnsinnig spannend und das sind Leute, die auch eine gewisse Kompetenz und eine Sichtweise mitbringen, die wir jetzt so nicht haben. Ja, ganz anderes Medium. Deswegen sehr, sehr spannend. Und wir haben uns sogar auch mit einem öffentlich-rechtlichen Sender getroffen, nämlich mit Radio FM4. Dort namentlich mit den Musikredakteuren, mit den beiden leitenden Musikredakteuren. Auch das war.
Das ist angedockt bei ORF, oder?
Das ist angedockt bei ORF. Da waren wir auch im Rundfunkhaus. Mhm. Also da muss es ganz offiziell auch gehen. Und ich habe meinen Ausweis vergessen. Und seit neuestem muss man den Ausweis an der Pforte abgeben. Die sind jetzt auch ganz scharf geworden. Und ich bin mir schon ganz verdächtig vorgekommen. Gott sei Dank hatte Sabine irgendein wichtiges Dokument dabei und die Dame hat uns dann auch geglaubt, dass sie tatsächlich empfangen werden.
So, Sabine hatte ich rausgehauen.
Habe ich rausgehauen, sonst wäre ich vielleicht jetzt in Österreich im Knast oder so, man weiß es nicht. Ne? Als vermeintlicher böser Medienfeind.
Sozusagen da unten in Österreich.
Da unten in Österreich, genau. Dort haben wir natürlich, wie gesagt, darüber hinaus haben wir uns auch mit sehr, sehr vielen Künstlern getroffen. Sehr viel Schönes erlebt und wir haben eines erlebt und da habe ich jetzt nämlich noch eine Platte aufliegen. Mhm. Wir haben erlebt, wie eine Vinyl live, ein einziges Exemplar live gepresst wird, wie diese Maschine auch aussieht. Elvis Presley hat damals im Sun-Studio dafür das Lied für seine Mutter zum Geburtstag aufgenommen. Sowas gibt es in einem Laden in Wien tatsächlich. Und wir haben an dem Tag den Ernst Molden und den Nino aus Wien, die hatten eine Pressekonferenz dort und haben dann hinterher eine A- und eine B-Seite aufgenommen und ihr neues Album vorgestellt, das derzeit gerade total durch die Decke geht. Und das waren aber auch, da waren unwahrscheinlich viele andere Künstler auch, das war auch ein sehr schönes Erlebnis. Und sicher auch da ist ein Ansatzpunkt, der auch langfristig mit Sicherheit starke Unterstützung sein könnte. Denn wenn man die Künstler auf seiner Seite hat, für eine Musiksendung ist das absolut. Ja nicht das Falscheste.
Das ist nicht das Falscheste. Dann spiel uns doch nochmal was ein. Ja, das war die Plattform-Sendung Ende März, am letzten März-Tag. Und es ging um ein, wie ich finde, total spannendes, interessantes Projekt, um die sogenannten The New Stream Waves, was dahinter steckt, nämlich der Austausch von Menschen, die Radio machen, die etwas voneinander profitieren wollen, entlang der Donau. Ich finde, das ist eine wunderbare Geschichte, die hoffentlich im Laufe dieses Jahres, was uns da als Projektlaufzeit zur Verfügung steht, auch nur annähernd so gut gelingen wird, wie wir uns das alle erhoffen und wie wir es im Augenblick mal auf die Schiene gesetzt haben.
Es wird spannend bleiben.
Es wird spannend bleiben. Ein bisschen Stress gehört ja üblicherweise auch dazu und Tropfen auf der Stirn. Ja, das waren Sabine Fratzke und Rainer Markus Walter, die dafür auch die Verantwortlichen sind, die das Ganze mit auf die Schiene, wesentlich auf die Schiene gesetzt haben. Nein, Sabine, ich sage jetzt nicht noch zum Abschluss Mama von Friede. Vielen Dank an euch zwei, dass ihr heute hier wart und dass wir das gemeinsam machen konnten. Und jetzt arbeiten wir alle dran, dass das auch ein gutes und ein schönes und ein produktives Projekt wird. Vielen Dank an euch.
Danke, Lothar.
Ja.